Heft Nummer 1. Und ich fange mal hier ganz am Anfang an. Nach dem Inhalt ist so eine Seite, wo jetzt Matthäus 28, 19 und 20a steht. Und darunter ein Satz von Günter Krallmann. Und der Bibeltext heißt: So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Ja, die Grundlage, der Bibelvers, den wir benutzen, um hier Jüngerschaft zu machen. Macht zu Jüngern. Jüngerschaft ist dann diese Schulung oder das ganze Prozess, weil die Schulung ist nur ein Bein von der Jüngerschaft. Denn die Jüngerschaft hat jetzt zwei Beine, wie ein Flugzeug hat zwei Flügeln, so auch die Jüngerschaft hat zwei Flügeln. Das eine ist die Schulung, was wir lernen, theoretisch, und das andere ist der Alltag, wie wir das umsetzen, wie wir leben als Jünger, wie wir gehorchen jeden Tag, das, was wir gelernt haben. Das eine ohne das andere geht nicht. Und das Zitat von Günter Krallmann: Wir können nicht bewirken, dass die uns anvertrauten Menschen wachsen, doch wir können Bedingungen schaffen, die dem Wachstum, das Gott selbst bewirkt, dienlich sind. Ja, total wichtig, wie eine Pflanze. Eine Pflanze, die kann wachsen oder die kann auch sterben. Wir können nicht machen, dass eine Pflanze wächst, aber wir können helfen. Wir können gießen, wir können die in die Sonne stellen, wir können düngen und so weiter. Wir können verschiedene Sachen machen. Das heißt, wir wollen Jüngerschaft, wir wollen wachsen im Glauben, wir wollen stärker werden, wir wollen besser Jesus gehorchen. Und das können wir nicht machen, ich kann nicht zwingen, ich kann nicht in euren Köpfen reingehen und euch umprogrammieren, euer Gehirn. Aber wir können das Wort Gottes weitergeben, das Wort Gottes studieren, das Wort Gottes predigen und lehren. Und es hängt an jedem Jünger, das dann auch aufzunehmen, nachzudenken und das tun. Die Jüngerschaft, wann fängt die Jüngerschaft an? Wir sehen in Markus Evangelium Kapitel 1 Vers 15, dass die Jüngerschaft anfängt im Moment, wo man sich bekehrt. Und die Taufe ist die erste Handlung. Jesus hat gesagt: Geht hin, macht zu Jüngern und tauft sie. Zu Jüngern werden heißt sich bekehren, wenn man anfängt mit Jesus zu laufen. Und die Jünger Jesu haben auch viel von Jesus gelernt, weil es steht: Lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und das scheint ein schweres Wort zu sein, alles halten. Und wenn wir denken, ja, ist meine Aufgabe als Bibellehrer, meine Schüler, alles beizubringen, was Jesus gelehrt hat. Viele würden denken, das ist unmöglich. Aber Jesus würde nichts von uns verlangen, was nicht möglich ist. Und darum ist es möglich, dass ich euch alles beibringe, was Jesus gelehrt hat. Natürlich nicht in einem Tag, natürlich nicht heute Abend, aber heute Abend ein bisschen, eine Stunde und nächstes in ein paar Tagen wieder eine Stunde und immer weiter. Und so, dass ihr im 3 Jahre, das ist mein Ziel, so wie auch Jesus mit seinen Jüngern ein bisschen mehr als 3 Jahre, das Ziel geschafft hat, alles zu lehren, was Jesus gelehrt hat. Und das Letzte, was Jesus gemacht hat, war den Jüngern zu sagen: Geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Weil Matthäus hat 28 Kapitel. Das Buch Matthäus hat 28 Kapitel. Und dieser Text liegt da an diesem letzten Kapitel. Das heißt, das Letzte, was Jesus gesagt hat, war das: Macht zu Jüngern. Das heißt, wir fangen jetzt die Jüngerschaft an. Und das Ziel ist, dass ihr nach 3 Jahren ungefähr auch diese Botschaft Jesu hören könnt. Macht zu Jüngern. Ein Jünger ist ein Schüler. Und ein Schüler, er kann noch nicht ein Lehrer sein. Er weiß noch zu wenig, er hat noch zu wenig Erfahrung, er muss zuerst vieles lernen, ist normal. So wie ein Baum muss am Anfang wachsen. Ein Baum, er produziert keine Früchte schon am ersten Tag. Ne? Es bedarf zuerst mal eine Wachstumszeit. Und so auch die Jüngerschaft. Es gibt eine Zeit des Lernens, des Wachsens. Aber so wie der Baum auch am Ende die Früchte tragen muss, so auch der Jünger am Ende muss auch die Frucht bringen, diese Jüngerschaft weiter zu bringen. Das heißt, an anderen Menschen zu bringen, dass andere auch zu Jünger werden. Ja? Halleluja. Halleluja. Hier lese ich auf der nächsten Seite, ne, weil ganz auf der nächsten Seite steht Vorwort, was ich ein bisschen kommentiert habe, einige Sachen. Und auf der nächsten Seite steht so ein Bibelvers, Hebräer 5, 12. Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemand, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig statt fester Nahrung. Hier der Autor von Hebräer, der hier ironisiert ein bisschen mit seinen Lesern. Er sagt, ein Kind braucht Milch, ein Erwachsener braucht feste Nahrung, aber ihr seid schon erwachsen, aber braucht immer noch Milch, sozusagen im übertragenen Sinn. Das heißt, Leute, die schon viele Jahre mit Jesus gehen, aber immer noch, die nicht von den Kinderschuhen herausgewachsen sind, geistlich gesehen, er rügt, der Autor von Hebräer rügt seine Lesern, er sagt, eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Das heißt, wenn man geistlich wächst nach einigen Jahren, dann soll man auch in der Lage sein, das zu weiterzugeben, was man gelernt hat. Versteht ihr? Das ist normal. Wenn man wächst, dann ist es normal, dass ein gesunder Baum auch Früchte trägt oder ein gesunder Mensch auch Kinder bekommt oder sowas in der Art, ne? Das heißt, oder das arbeitet. Und das ist normal, wenn ein gesunder Mensch, wenn er wächst, dass er dann später auch arbeitet und so weiter. Aber im Glauben bleiben manche Menschen jahrelang immer nur lernen und nie zu einem Reifepunkt kommen, versteht ihr? Und der Autor von Hebräerbrief, der rügt seine Leser, weil er sagt, ihr seid nicht gewachsen, geistlich seid ihr nicht gewachsen, ihr bleibt immer nur in diesen Stufe vom Lernen, immer nur Milch, das heißt immer nur eine leichte Kost. Geistlich gesehen bedeutet das so eine leichte Predigt, die jetzt ein bisschen so ermuntert ist, aber ihr geht nicht tief in der Lehre, im Wort Gottes, ihr bleibt immer in der Oberfläche, ne? Und er rügt seine Hörer. Und das ist eine Botschaft für uns, dass wir als Ziel setzen, wir haben jetzt die Jüngerschaft, wir fangen das an am Anfang, aber im Laufe der Zeit müssen wir uns immer mehr vertiefen. Das Ziel ist, dass wir in ein paar Jahren, 3 oder 4 oder 5 oder vielleicht 2, jeder von uns ist in einer verschiedenen Geschwindigkeit, jeder von uns hat seine eigene Geschwindigkeit, ne, weil natürlich geistlich ist es auch anders als im leiblichen Leben. Im leiblichen Leben haben so die meisten Menschen jetzt mit 18 Jahren ihre leibliche Reifheit erreicht sozusagen. Und im geistlichen Leben, ich würde sagen, ist diese geistliche Reife normalerweise, wenn ja jetzt die Jüngerschaft richtig gemacht wird, ungefähr nach 3 Jahren. Aber jeder hat seine eigene Geschwindigkeit. Ich weiß, dass früher in den Supermärkten hatten die Supermarktbetreiber machten die einen Trick. Die kauften Bananen, die grün waren, oder Äpfel, die noch grün waren. Und dann haben sie so ein Produkt gesprüht auf diese Äpfel und diese Bananen, dass die dann ganz schnell gereift sind, weil sie dann zuerst mal grün werden sollen im Lager, eine lange Zeit im Lager bleiben. Und dann, als sie im Regal kamen, dann sollten sie ganz schnell reifen, um verkauft zu werden. Ja, das war so eine künstliche Reifung, so eine beschleunigte Reifung. Ne? Aber das, wenn wir das jetzt im geistlichen Leben übertragen, das ist schlecht. Wenn man sagt, nee, ich will ganz schnell geistlich reif werden. Ich will in 6 Monate will ich zu einem Prediger werden. Oder in 6 Monate will ich ja ne, ein Mann Gottes sein, eine Frau Gottes sein, ein Vorbild für andere Menschen und so weiter. Ne? Das ist nicht richtig, wenn wir zu schnell reifen wollen geistlich. Darum ist wichtig, dass wir die Zeit geben, uns die Zeit nehmen, dass alles, was wir lernen, auch verdauen. Ne? Verdauen, das heißt, dass wir das auch innerlich aufnehmen, dass wir das auch umsetzen, dass wir nachdenken, dass wir, was wir heute lernen, dass wir das mitnehmen auf die Reise in unsere Woche und jeden Tag darüber nachdenken, wie kann ich das jetzt umsetzen, was ich jetzt am Dienstagabend gelernt habe. Und das ist ein Prozess, das kann man nicht beschleunigen. Und zum Beispiel die Jünger, die hatten so einen Prozess am Anfang, als sie Jesus gefolgt haben, hat Jesus denen leichte Aufgabe gegeben, zum Beispiel Taufen. Taufen ist eine leichte Aufgabe, die Menschen ins Wasser tun, untertauchen, auftauchen, das ist nicht schwer, das kann jeder Jünger Jesu machen. Und später hat Jesus denen gesagt, so, jetzt habt ihr schon leichte Sachen gemacht, ich sage es mit meinen Worten, es steht nicht so in der Bibel, aber hat Jesus gesagt, okay, jetzt könnt ihr schon das Leichte, lasst uns jetzt ein bisschen andere Sachen machen, die ein bisschen schwerer sind, zum Beispiel Heilungsdienst. Dann hat Jesus gesagt, geht hin und heilt ein paar Menschen und vertreibt einige Dämonen aus. Matthäus 17, 19. Aber das hat nicht immer funktioniert. Die haben für einige Menschen gebetet und die Dämonen gingen nicht aus und so weiter. Jesus musste denen sagen, ja, ihr macht das hier ein bisschen falsch, ihr müsst das ein bisschen anders machen. Ne? Das war ein Lernprozess, versteht ihr? Ein Lernprozess, sozusagen wie ein Praktikum. Und später hat Jesus sie zu zweit nach den nahegelegenen Orten ausgesandt, Lukas 10, 1, wo sie dann zu zweit gearbeitet haben. Einer hat den anderen unterstützt, vielleicht konnte der eine noch nicht alles machen, dann hat der andere gesagt, ich gebe dir einen Tipp und so, sie haben sich gegenseitig geholfen. Ne? Das war auch eine Art, wie Jesus sie ausgebildet hat. Und ganz am Ende, als Jesus zum Himmel gefahren ist, hat er sie nicht mehr Jünger genannt. Die Jünger Jesu, die 12 Jünger Jesu wurden nachher in Apostelgeschichte und in den Briefen nicht mehr Jünger genannt, sondern Apostel oder Evangelisten. Die haben andere Namen bekommen, weil sie nicht mehr Jünger waren. Und so eine Person, die zur Schule geht, ich denke, die meisten von uns sind zur Schule gegangen. Wir sind dann Schüler, Studenten oder so. Und später, wenn wir dann den Abschluss haben, dann sind wir nicht mehr Schüler und Studenten. Und so auch im geistlichen Leben, wenn wir eine bestimmte Reife erreicht haben, dann sind wir nicht mehr Jünger. Dann werden wir irgendwas anderes sein. Vielleicht Evangelisten oder vielleicht Lehrer oder vielleicht Missionare oder irgendwas anderes, aber nicht mehr Jünger. Ne? Ein Jünger, einer der jetzt in einer Ausbildung ist sozusagen, eine geistliche Ausbildung. Diese geistliche Ausbildung, was Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat, das war eine Mischung von Theorie und Praxis. Ganz wichtig, Mischung von Theorie und Praxis. Die Theorie lernen und dann versuchen die anzuwenden und nachdem man sie angewendet hat, dann hinterfragen und denken, was habe ich falsch gemacht, was habe ich richtig gemacht. Das ist ein Zyklus und so funktioniert auch eine Ausbildung in irgendeinem Betrieb. Es gibt die theoretische Seite und in der Praxis sieht man, ob man diese Theorie jetzt anwenden kann, ob es klappt und so weiter, ob man Schwierigkeiten hat. Und wenn man dann Schwierigkeiten hat, dann fragt man sich, was fragt man den Lehrer? Der Lehrer ist dann da und sagt, das kannst du jetzt anders machen oder probier mal so, ich gebe dir einen Tipp und so weiter. Immer Theorie und Praxis, die greifen ineinander. Auch in der Jüngerschaft, auch in der Nachfolge Jesu. Ja, hier auf dieser Seite, das ist die Seite, bei euch die Seite 7, habe ich einen Satz geschrieben. Darum darf dieses Buch nicht einfach durchgelesen oder in kurzer Zeit studiert werden. Ja, natürlich dürft ihr das. Ihr dürft das Heft durchlesen, ist kein Problem. Aber ich meine jetzt in einem anderen Sinn, dass jemand die ganzen Hefte nimmt und die durchliest und sagt, so, jetzt habe ich die Jüngerschaft gemacht. Das möchte ich nicht. Das funktioniert nicht. Niemand kann hingehen und jetzt die ganzen Bücher von einer Ausbildung lesen und sagen, so, jetzt habt ihr Ausbildung gemacht in einer Woche. Das geht nicht. Es ist ein Prozess. Da gibt es das Theoretische, das praktische Lernen, das immer zusammengeht. Viele, die zum Glauben kommen, die fragen mich, aber was kann ich machen? Wie kann ich mich einsetzen im Glauben? Wie kann ich mich einbringen in der Gemeinde im Glauben? Wie kann ich für Jesus arbeiten? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und dieses Heft heißt auch, wenn ihr jetzt ganz auf der ersten Seite vom Heft, auf der ganz, ganz ersten Seite schaut, da steht es so, Kern des Evangeliums mit Grundthemen der persönlichen Evangelisation. Das heißt, das, was wir in dieses Heft lernen, ist auch das, was wir am häufigsten benutzen, um Menschen zu evangelisieren. Auf der Straße oder in der Arbeit. Weil diese Themen, hier im Inhalt können wir die Themen sehen. Gott, unser Vater, Gott, der Schöpfer, Jesus Christus, ewiger Gott, Jesus Christus, Mensch und Retter, Freund und Leiter, Glaube, Umkehr, eine Bekehrung, Neugeburt, die Bibel, die Sünde. Das heißt, das sind die ganzen wichtigen Themen, die wir brauchen, um Menschen zu evangelisieren. Wenn wir jetzt in der Arbeit sind, dann können wir diese Themen weitergeben. Das heißt, ab dem ersten Tag könnt ihr schon ein bisschen erzählen von euren Glauben anderen Menschen, die um euch herum sind. Aber das ist nur in einer Experimentierart und Weise, wie die Jünger das gemacht haben mit der Heilung oder mit der Predigt. Die konnten das nicht ganz richtig machen am Anfang. Die haben sich mal zuerst ausprobiert. Die haben versucht, manchmal hat es geklappt, manchmal nicht und so weiter. Und so ist auch am Anfang mit euch. Das, was ihr hier lesen, das könnt ihr weiter sagen zu euren Arbeitskollegen. Aber falls ihr was falsch sagt und so weiter, kein Problem. Das ist ein Lernprozess. Ihr seid noch Jünger, ihr seid noch Schüler ganz am Anfang. Und hier steht auch, die Hauptaufgabe eines Jüngers ist Lernen. Das ist total wichtig. Ein Schüler in der Schule, er denkt vielleicht, ja, wenn ich mal älter bin, dann werde ich arbeiten, dann werde ich einen Job haben, dann werde ich Geld verdienen, dann werde ich dies und das machen. Aber das kommt alles später. Ein Schüler muss, was muss er tun? Er muss gute Noten schreiben und dafür muss er auch gut lernen, sich anstrengen, zu studieren. Und das Gleiche gilt im geistlichen Bereich. Wenn wir später Gott dienen wollen, mit unserem ganzen Potenzial, dann müssen wir die Jüngerschaft gut machen. Dann müssen wir gut lernen, die Bibel lehren, die Grundlehren der Bibel müssen wir gut lernen, dass wir später sie dann auch professionell, in Klammern, professionell anwenden, dass wir sie so gut wie möglich dann auch später anwenden. Versteht ihr? Das ist wichtig. Das heißt, in dieser Jüngerschaft sollen wir gut aufpassen, sollen wir uns anstrengen, dass wir alles gut aufnehmen, weil das wird unser späteren Potenzial multiplizieren. Versteht ihr? Wenn jemand gute Noten geschrieben hat in der Schule, kann er später in sein Arbeitsleben viel mehr Fortschritte machen, kann er einen besseren Job machen, kann er höhere Posten in einer Firma einnehmen, ne, weil er mehr Kenntnis hat. Und wenn wir so uns so denken, so ein kleines, eine kleine Übung in Gedanken machen, die wäre, wie lange werden wir noch leben? Ja, natürlich kann Jesus jetzt jeden Moment kommen und seine Gemeinde abholen, aber nur, dass wir so ein Gedankenspiel machen. Ich bin jetzt, sagen wir, 47 Jahre alt und normalerweise gehen die Menschen mit 67 in Rente und ein Christ kann noch einige Jahre für Jesus arbeiten, wenn er schon in Rente ist. Ich sage mal 30 Jahre. Und jeder kann für sich selber diese Berechnung machen. Das heißt, wenn wir jetzt die Jüngerschaft ganz konzentriert machen, wenn wir uns anstrengen, das alles gut zu lernen, dann werden wir das Rest unseres Lebens viel besser nutzen, versteht ihr? Weil wir dann jederzeit, jeden Tag mehr Bibelkenntnisse haben werden, bessere Bibelkenntnisse haben werden, um sie anzuwenden in der Evangelisation und in der Gemeinde und so weiter. Darum ist es wichtig, dass wir uns heute sehr anstrengen und konzentrieren, diese Jüngerschaft durchgängig zu machen. Das heißt, dass wir keine Schulung verlieren oder dass wir sie nachholen irgendwie, weil diese Inhalte, die ich ausgesucht habe, die habe ich nicht aus der Luft gegriffen, sondern weil ich schon 20 Jahre Erfahrung habe mit Jüngerschaft. Und darum habe ich gut nachgedacht, welche sind die wichtigsten Themen. Es gäbe ganz, ganz viele andere Themen, die auch wichtig sind, die wir nicht Zeit haben zu besprechen. Darum habe ich nur die wichtigsten der wichtigsten genommen. Und darum ist wichtig, dass wir keine von denen verpassen. Amen? Amen. Ne? Okay, ein Jünger bedeutet einer, der lernt. Ein Jünger ist eine Person, die lernt. Ich habe schon heute ein paar Mal gesprochen über Ausbildung. Und im Betrieb, wenn jemand in einer Firma eine Ausbildung macht, dann dauert diese Ausbildung normalerweise 3 Jahre. Und das Ziel ist, dass dieser Lehrling am Ende diesen Beruf ausüben kann, nach 3 Jahren. Und natürlich, nach 3 Jahren weiß dieser Lehrling noch nicht alles. Ne? Er ist kein perfekter Mensch nach 3 Jahren. Er ist kein perfekter Mensch, aber er kann diesen Beruf ausüben. Und auch wir als Jünger, nach 3 Jahren sind wir noch keine perfekten Menschen. Aber wir, das Ziel ist, dass wir eine Grundlage haben, dass wir das Evangelium konsistent vertreten. Das ist das Ziel. Wir werden nie perfekt sein, aber wir haben ein bestimmtes Ziel, dass wir eine bestimmte Reife erreichen. Wie dieser Lehrling, er will nachher den Beruf ausüben. Wenn wir jetzt einen Handwerker aufsuchen, einladen und sagen, mach diese Arbeit oder jene Arbeit, dann möchten wir, dass diese Arbeit auch richtig gemacht wird. Und wenn man weiß, dass diese Person eine Ausbildung hat, dann kann man gewiss sein, dass er diese Arbeit auch richtig machen wird. Und so auch im geistlichen Leben. Wenn wir eine Jüngerschaft gemacht haben, eine gute Jüngerschaft, dann wissen wir, dass wir auch das Evangelium gut vertreten werden, widerspruchsfrei vertreten. Und dass wir diese Phase auch hinter uns lassen, dass wir irgendwann zum Punkt kommen, wo wir sagen, so, jetzt habe ich die Jüngerschaft hinter mir, jetzt bin ich ein gereifter Christ. Natürlich sind einige von uns schon viele Jahre mit Jesus unterwegs und vielleicht sind schon einige von uns ziemlich gereift, aber jetzt auch dieser Aspekt der Lehre ist total wichtig, dass wir auch diesen Inhalt, und im Laufe der Zeit werden wir auch vieles Praktisches lernen, was wir noch nicht kannten. kann ich euch versichern, dass es so sein wird. Warte, wer spricht hier? Entschuldigung, warte eine Sekunde, Schwester. Ich hatte dein Lautsprecher nicht. Sag es wieder. Ja, ja, ne? Franziska hat hier gesagt, man lernt ja nicht aus. Man hört nie auf zu lernen. Das ist wichtig, dass wir immer bereit sind, Neues zu lernen. Wenn wir auch die Jüngerschaft hinter uns haben, später werden wir immer weiter lernen. Aber was ich hier mit dieser Rede jetzt verteidigen will, die Idee, die ich verteidigen möchte, ist, dass wir das Ziel setzen, eine bestimmte Reife zu erreichen. Und dass wir in der Bibel sehen, dass die Bibel selber uns dieses Ziel verspricht, dass dieses Ziel gibt, dass es dieses Ziel gibt, dass man irgendwann sagt, okay, jetzt bin ich jetzt nicht mehr ein kleines Kind, geistlich gesehen, jetzt bin ich schon ein jungen Erwachsen im Geist, ne? Dass man das auch in unserem Bewusstsein aufnimmt irgendwann, dass man sagt, so jetzt kann ich schon was sagen, jetzt kann ich schon mitreden, jetzt kann ich schon, das weiß ich schon, was ich sage, jetzt rede ich schon nicht mehr Unsinn, ne? Gut, hier auf der nächsten Seite, für euch auf der Seite 8, langjährig Glaubende können für Jüngerschaft begeistert werden. Das ist wichtig, dass wir auch Menschen, die schon 5 oder 10 oder 20 Jahre im Glauben sind, begeistern, auch diese Schulungen zu machen. Es gibt einige Gründe dafür. Das erste Grund, Lücken schließen. Weil wenn jemand 20 Jahre im Glauben ist, hat er viele Predigten gehört, der hat viele Bücher gelesen und so weiter, aber trotzdem können es Lücken noch sein. Es kann bestimmte wichtige Themen geben, die diese Person nicht weiß, nicht kennt, nicht gehört hat, weil einfach die ganzen Predigten und so weiter nicht geplant wurden, sondern immer anders, über andere Themen sprechen und so weiter. Dass man systematisch, unsere Kenntnis systematisch aufbaut und nicht hier und da ein bisschen aufnehmen. Ist auch wichtig, dass wir Predigten hören und so weiter, dass man so ein bisschen willkürlich die Kenntnis aufnimmt, aber es ist auch wichtig, dass man die Bibelkenntnis auch systematisch akquiriert. Das ist das Ziel, einer der Ziele der Jüngerschaft. Die Lücken schließen, eine lückenlose Kette. So wie jetzt, wenn jemand ein Arzt ist, dann hat er in der Hochschule in verschiedenen Fächern studiert, die sich gegenseitig ergänzen, so dass er dann auch alles weiß, was er wissen muss. Und so auch im Glauben, dass wir die verschiedenen Bibelthemen studieren, dass wir eine solide Grundlage haben. Ja. Okay, das nächste Grund, warum langjährig Glaubende für die Jüngerschaft begeistert werden können, die Aufgabe als Lehrer antreten, ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe im Reich Gottes, Lehren. Das wird sehr stark benötigt, so wie zum Beispiel Evangelisten werden heutzutage stark benötigt und auch Seelsorger werden stark benötigt, aber auch Lehrer des Wortes werden stark benötigt heutzutage in Deutschland. Die Gemeinden leiden, weil es so wenig Menschen gibt, die sich hingeben auf diese Aufgabe der Lehre. Und wer die Jüngerschaft selber nicht durchgemacht hat, dann ist es auch schwerer, sie auch anzuwenden als Lehrer. Darum es wäre besser, wenn jeder mal als Schüler das mal durchgemacht hat, ne, die Jüngerschaft. Viele fragen sich, was kann ich für Jesus tun? Und das wäre eine total wichtige Antwort. Ja, du kannst Lehrer des Wortes sein oder ein Jüngermacher, ne? Ein Jüngermacher, ein Lehrer von Jüngern. Und die Jüngerschaft ist ein System, die Gemeinden helfen soll, weil Gemeinden sollen wachsen, nicht nur in Breite und Höhe, sondern auch in Tiefe. Und die Jüngerschaft hilft, die Gemeinde und die Menschen zu wachsen in Tiefe. Und wenn jemand verstanden hat, dass Jesus Jüngerschaft verordnet hat, Jesus hat das System befohlen, er hat gesagt, macht zu Jüngern. Und darum sollen wir das auch gehorchen. Wir sollen, Jesus hat gesagt, wir sollen das tun, dann sollen wir das auch tun, weil dieses Instrument hilft die Menschen nicht wieder abzufallen, zurück zur Welt, die zum Glauben gekommen sind. Wenn jemand zum Glauben kommt, dann ist es oft der Fall, dass nach weniger Zeit oder längerer Zeit wieder zurückfällt in die Welt. Und Jüngerschaft ist ein starkes Instrument, um das zu verhindern. Aha, ja. Franziska hat hier ein Beispiel erzählt von einem Moslem, der sich zu Jesus bekehrt hat und dann später wieder Moslem geworden ist. Ein ganz wichtiges Beispiel, und solche Beispiele passieren sehr häufig. Leider passieren sie sehr häufig, weil die meisten Gemeinden so ein System nicht haben. Die machen das nicht systematisch, die Jüngerschaft. Die machen manchmal Jüngerschaft oder wenn man irgendjemand begeistert ist für Jüngerschaft, aber manchmal geht diese Begeisterung dann auch flaute. Das muss ständig sein. Jede Gemeinde muss Jüngerschaft haben die ganze Zeit. Das wäre das Beste, wenn alle Gemeinden das machen. So ein Paralleldienst der Jüngerschaft oder der Lehre, Ausbildung von Mitgliedern und Ausbildung von Leiterschaft in der Gemeinde. Und hier ist das Thema, warum sollen langjährig Glaubende für Jüngerschaft begeistert werden? Und darum sage ich zu den Menschen, auch wenn sie schon 20 Jahre im Glauben sind, Jüngerschaft ist wichtig. Lass dich begeistern für Jüngerschaft, in Jüngerschaft mitmachen, aber auch später irgendwann auch die Jüngerschaft ausüben. Das heißt, ein Lehrer sein oder andere Menschen anzustecken mit der Idee der Jüngerschaft. Ein letzter Punkt. Jesus hat uns Jüngerschaft nicht als Option angeboten, sondern als Befehl. Ganz klar, Jesus hat nicht gesagt, ja, wenn ihr vielleicht möchtet, wenn ihr sehr begeistert seid, dann vielleicht Jüngerschaft. Nein, er hat gesagt, macht Jüngerschaft, ist ein Befehl. Und das ist ein ganz starker Befehl. Ein Befehl, der stärker ist als jedes andere Befehl im Neuen Testament. Hört ganz zu, was ich gerade gesagt habe. Dieses Befehl ist stärker als jedes andere Befehl im Neuen Testament oder jedes andere Befehl Jesu. Wie kann ich das euch beweisen? Wie kann ich das beweisen? Indem ich ja wieder Matthäus 28 aufschlage. Was steht da? Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern. Warum hat Jesus diesen Ausdruck benutzt? Mir ist gegeben alle Macht auf Himmel und auf Erden. Versteht ihr? Er betont seine Autorität, bevor er diesen Befehl gibt. Habt ihr das kapiert? Warum Jesus seine eigene Autorität zuerst mal betont? Weil dieser Befehl so wichtig ist. Versteht ihr? Darum sage ich, dass dieser Befehl einer der wichtigsten oder der wichtigste im ganzen Evangelium und im ganzen Neuen Testament ist, weil Jesus so stark seine eigene Autorität untermauert oder betont hat durch diese Aussage. Mein Wunsch, oder ich denke, es wäre wichtig, dass jeder Gemeindeleiter oder jede Person, die in Gemeindearbeit involviert ist, die Wichtigkeit oder die Bedeutung von Jüngerschaft versteht und sie ein Verfechter wird von Jüngerschaft. Gut, wir müssen jetzt langsam zu Ende gehen, weil wir schon lange hier unterwegs sind. Das heißt, weil es schon spät ist. Aber lass uns mal hier die inhaltliche Struktur der Jüngerschaft mal besprechen. Warum sind es 3 Jahre? Ja, weil Jesus 3 Jahre mit seinen Jüngern war. Aber ich habe das auch ein bisschen vereinfacht. so dass ich in drei Themen unterteilt habe. Drei Themen. Erstes Jahr ein Thema, zweites Jahr ein anderes Thema, drittes Jahr ein anderes Thema, so dass wir dann auch leichter verstehen können. Ja, im ersten Jahr geht es darum, im zweiten Jahr geht es über was anderes und so weiter. Welche sind dann diese Themen? Das erste Jahr ist der geistliche Start und Entwicklung des Jüngers. Im ersten Jahr, die Hefte 1 bis 4, handeln über euer geistliches Leben, unser geistliches Leben. Wie überleben wir geistlich? Was können wir tun, dass wir geistlich nie mehr bis zum Ende unseres Lebens untergehen? Das ist zumindest das Ziel. Ich kann jetzt keine Garantie darauf geben, aber das ist das Ziel, dass ihr nach dieses Jahr so stark seid, geistlich so stark seid, dass ihr selber euer geistliches Leben in die Hand nehmt. Ja? Das zweite Jahr heißt biblische Vertiefung, weil die Bibel natürlich unser Buch ist. Man sagt so, das Handbuch der Christen oder das Handbuch Gottes, und wir müssen die Bibel kennen. Und darum im zweiten Jahr werden wir die Bibel von 1. Mose bis Offenbarung studieren, so dass wir einen Überblick bekommen. Wir können nicht alles studieren, aber wenn ihr mich bei mir zu Hause wärt und mir fragen würde, wie komme ich zur nächsten Apotheke, dann würde ich sagen, ja, du musst zuerst mal hier durch den Parkplatz und dann läufst du 100 Meter die Straße entlang und dann geht's wieder 100 Meter so ein Einkaufszentrum entlang und dann gibt's so einen Kindergarten und dann musst du rechts abbiegen und dann ist sofort links die Apotheke. Das heißt, in 5 Sätzen konnte ich euch den Weg dahin erklären. Und so ähnlich dieses Bibelpanorama. Die Stichpunkte, die wichtigen Punkte, die wir brauchen, um uns in der Bibel zu orientieren und wissen, wo Anfang und Ende ist oder wie wir uns zurechtfinden, ne? Ein Grundriss, dass wir alles dann viel leichter verstehen. Okay. Und das dritte Jahr sind die ersten Schritte im geistlichen Dienst in der Gemeinde als Vorbereitung zur vollständigen Mitgliedschaft in der Gemeinde. Ganz wichtig im dritten Jahr, diese zwei letzten Hefte vom dritten Jahr werden heißen wahrscheinlich, was kann ich für Jesus tun? Eine ganz, ganz wichtige Frage, die sich ganz vielen Christen stellen. Was kann ich für Jesus tun? Das heißt, in 2,5 Jahren werden wir das studieren. Was kann ich für Jesus tun? Wo wir nachdenken werden, was kann ein Mitglied einer Gemeinde tun für Jesus in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde. Ganz wichtig, weil heutzutage denken ganz viele Menschen, dass nur Gemeindeleiter für Jesus arbeiten können. Aber das ist nicht der Fall. Jesus hat für jeden, der wiedergeboren ist und der den Heiligen Geist bekommen hat, eine Berufung, eine geistliche Berufung und eine Aufgabe. Und diese Aufgabe ist immer im Maß seiner Leistungsfähigkeit. Das heißt, Jesus verlangt nicht von uns mehr, als wir können, aber er verlangt von uns das, was wir können. Und das werden wir auch studieren, wie können wir unsere Gaben, unsere Berufung einschätzen und sie peu à peu einsetzen, jetzt in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde. Das werden wir da in 2,5 Jahren studieren. Das heißt, diese 3 Jahre bilden ein Konvolut, ein System mit diesen 3 Punkten. Erstes Jahr mein eigenes geistliches Leben, zweites Jahr Bibelkenntnisse, drittes Jahr Engagement für Jesus. Halleluja, Halleluja.